Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps. Mit Andische Ibrahim Nejat und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR Hate Racism. Sie setzen sich für diskriminierungsfreie Personalarbeit ein. Mit oder auch ohne Gästin sprechen wir über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Immer mit hilfreichen Praxistipps. Dieser Podcast wird möglich gemacht und unterstützt von unserem Partner Instafo. Instafo ist eine Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich. Also, kocht euch einen Chai, schnappt euch eine Printe und los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Ich bin Andische von Love HR Hate Racism und mein heutiger Gast ist Gero Hesse. Herzlich willkommen, Gero.
Hi Andische, ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist und eigentlich bräuchte ich gar nicht zu erklären, wer du bist und was du machst, aber natürlich habe ich da ein paar Zeilen vorbereitet und ich hoffe, ich kriege dann auch 10 von 10 Punkten. Genau, und zwar Gero Hesse ist CEO von Embrace. Embrace bietet innovative Lösungen für Recruiting, Mitarbeiterbindung und HR-Tech an. Sei es als Impulsgeber durch das Embrace Festival, als Plattform wie Ausbildung.de und Studiflix oder als Agentur für Employer Branding und Recruiting. Mit einem Team von über 550 Menschen verfolgt Gero ein klares Ziel, die Arbeitswelt menschlicher, optimistischer und technologischer zu gestalten. Mit seinem Blog und Podcast Saatkorn inspiriert und motiviert Gero seit 2009 HR-Verantwortliche für eine bessere Arbeitswelt. Gero wurde mehrfach als Top-HR-Influencer im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. So, wie war ich?
Ja, super.
Sehr gut.
Ich verteile da keine Punkte, aber ich glaube, es war alles Wesentliche drin. Danke für diese nette Einführung.
Sehr schön, das freut mich. So, bleiben wir vielleicht beim Thema Podcast Saatkorn, denn in deiner 91. Folge hast du das gesamte Team von Love HR Hate Racism eingeladen. Das war irgendwann April 2021, also vor 3,5 Jahren. Und da hatten wir die Initiative noch gar nicht gelauncht. Das heißt also, du wusstest gar nicht, wie wird die Reaktion der HRlerInnen sein? Wird es positiv sein oder negativ? Das heißt also, du hattest einfach ein Grundvertrauen, was diese Initiative angeht und hast uns eingeladen, hast deine Reichweite mit uns geteilt. Und ich habe vorhin nochmal die Shownotes gelesen, hast du direkt in der ersten Zeile geschrieben, ich bitte euch, diese Initiative zu unterstützen. Jetzt möchte ich dich gerne fragen, also erstmal ist es auch irgendwie total, ja, ein seltsames Gefühl. 3,5 Jahre später sitzt du hier als Gast beim Podcast von Love HR Hate Racism.
Ist doch wunderbar, dass die Dinge sich so entwickelt haben.
Oder? Das finde ich auch. Und was ich dich gerne fragen würde, ist, was war dein Gedanke, als du von dieser Initiative erfahren hast? Und weshalb hast du uns diesen Grundvertrauen geschenkt und uns direkt supportet?
Also, das ist eigentlich recht leicht zu erklären, auch wenn man selbst vielleicht hin und wieder Blindspots hat und sich vielleicht unbewusst nicht richtig verhält. Das kann ja immer passieren. Finde ich es total wichtig, so einer Stimme Reichweite zu geben, wie ihr sie habt, ne? Mit der Idee. Love, HR, Hate, Racism ist ja erstmal was ich grundsätzlich total unterstützenswert finde. Ich bin per se gegen alle Formen von Erniedrigung oder, ich sag mal so, nicht wertschätzend miteinander umzugehen. Und sage auch direkt, kann sein, dass ich mich hin und wieder auch falsch verhalte. Das würde ich auch jedem anderen Menschen durchaus zubilligen. Aber erstmal sozusagen das Bestreben zu haben, in diese Richtung zu agieren, das finde ich total gut und wichtig. Ich finde eben auch, dass HR da schon eine besondere Rolle hat, oder People and Culture, der Begriff gefällt mir eigentlich viel besser, eine besondere Rolle hat, weil wir gerade im Recruitment ja durchaus auch so eine Gatekeeping-Funktion haben können zumindest. Und da ein bisschen mehr Awareness drauf zu richten auf den Aspekt, das fand ich gut. Darüber hinaus kannte ich von euch damals nicht alle, aber durchaus einige und habe gedacht, das muss man unterstützen. Jetzt habe ich mit Saatkorn ein bisschen Reichweite. Das kostet nicht viel Zeit und hilft einer jungen Initiative, wenn man da ein bisschen mit unterstützt, bei einer Sache, die man ohnehin selber gut findet. Das war es, ganz einfach. Und dann haben wir sehr unkompliziert und spontan aufgenommen, diese Folge. Und ja, freut mich, dass eure Initiative sich schön entwickelt hat, dass ihr jetzt einen eigenen Podcast habt. Das ist doch wunderbar.
Sehr gut, sehr schön. Ja, wir freuen uns auch total, dass es so geklappt hat. Wir haben jetzt ein paar Folgen schon gelauncht und auch super Feedback bekommen und hoffen, dass es dabei bleibt. Vielleicht werden wir auch irgendwann 440 Folgen haben, denn ich habe nämlich geschaut, du bist gerade bei der 440. Folge mit dem Saatkorn-Podcast. Also vielleicht werden wir auch irgendwann dahin kommen.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil das war jetzt so meine persönliche Antwort als Saatkorn-Blogger und Podcaster, ne? Aber ich bin ja auch CEO von Embrace und wir sind ein Unternehmen, was zum Bertelsmann-Konzern gehört. Und am Ende ist unser Mission Statement, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Und ich finde auch, wenn man sich sowas auf die Fahne schreibt, jeder Mensch verdient, das ist ja bewusst so formuliert, könnte auch so im Grundgesetz stehen oder so, ne? Also es geht halt darum, möglichst allen die gleiche Achtung entgegenzubringen und zu überlegen, was für das einzelne Individuum eben dann genau das Passende ist. Und ich finde, dass halt dieser Anspruch auch gut zu den Grundgedanken passt, die ihr vertretet.
Und wenn wir jetzt beim Thema bleiben, was du auch gesagt hast, ne, jeder Mensch verdient die gerechten Ressourcen und Chancen. Und also das sind ja alles Begrifflichkeiten, mit denen kann man gut arbeiten. So, wenn es aber darum geht, wirklich die Dinge beim Namen zu nennen, wie zum Beispiel struktureller Rassismus, Rechtsruck, Politik, das sind so die Themen, wo der Eindruck entsteht, dass zum Teil auch Tabuthemen sind in vielen Unternehmen. Was ist so dein Eindruck?
Naja, das hängt ja immer davon ab, ob man sich klar positionieren möchte oder nicht. Also erstmal ist mein Eindruck, dass die meisten Menschen, ich möchte fast sagen, nahezu alle Menschen, mit denen ich über diese Themen gesprochen habe, in den letzten 2-3 Jahren eigentlich eine ähnliche Sichtweise vertreten, nämlich erstmal, dass für Rassismus gerade in unserem Land eigentlich kein Platz sein sollte. So, dass dahinterliegende Überzeugungen oftmals dann unterschiedlich sind, graduell sich unterscheiden, vielleicht auch manchmal stärker unterscheiden, das finde ich okay. Aber ich kenne nahezu niemanden, der jetzt offen eine rassistische Haltung einnimmt, bewusst. Unbewusst mag das hin und wieder passieren und da ist dann halt gut darauf aufmerksam zu machen. Und ich habe für meinen Teil mich ja mehrfach sehr klar und deutlich auch auf LinkedIn geäußert. Also da sollte es an meiner Überzeugung an der Stelle keinen Zweifel geben. Aber das würde ich auch, also es ist eine individuelle Entscheidung, ob man sich so positionieren möchte oder nicht, ne? Also für mich ist das so klar, dass ich finde, man kann das auch sagen. Und irgendwie, ich würde das jetzt anderen nicht aufoktroyieren, aber irgendwie denke ich, dass man als CEO auch einen Vorbildcharakter natürlich hat und vielleicht da auch einmal klarstellen muss, wie denn die Grundhaltung so ist, ne?
Ja, absolut, total. Also ich sehe das auch so, dass diese Grundhaltung grundsätzlich da sein muss, weil wie du auch gesagt hast, ne, der Mensch, den wir auf der Straße begegnen, mit denen wir am Tisch sitzen, das sind letzten Endes Menschen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Das heißt also, ein Unternehmen gibt ja eigentlich einen Teil der Gesellschaft wieder. Und daher finde ich persönlich das super wichtig, sich da auch zu positionieren. Also es geht letzten gar nicht darum, für bestimmte Parteien zu werben, aber eigentlich bewusst sich gegen Rassismus und Diskriminierung oder Ungerechtigkeit zu positionieren, das ist etwas, das viele Unternehmen einfach machen sollten, aber da immer so eine Berührungsängste entstehen, weil man sich, glaube ich, einfach davor fürchtet, was als nächstes passiert. Es gibt vielleicht nicht genug Best Practices oder man hat nicht Zugang zu den Best Practices und hat so ein bisschen die Angst, alleine dazustehen oder mit dieser Veränderung nicht klarzukommen. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum viele Unternehmen sich so ein bisschen zurückhalten. Wie siehst du das?
Tja, da ich jetzt selber nicht ganz so zurückhaltend bin, nicht so offensiv, wie es andere Leute sind. Ja. Ne? Aber ich meine, wer ein bisschen recherchiert, findet sehr klar und sehr schnell und sehr öffentlich raus, wofür ich stehe und wofür eben auch nicht. Kann ich ja nur spekulieren, warum das andere nicht machen. Ich kann mir vorstellen, dass viele keine Lust auf politische Diskussionen im Kontext Arbeit haben und sagen, naja, also ich stehe sozusagen für Vielfalt und Vielfalt heißt dann, dass ich alles akzeptiere an Meinungen, eben auch die Meinungen, die mir nicht gefallen. dem kann ich bis zum gewissen Grad auch echt was abgewinnen. Es wird dann schwierig, wenn man sozusagen eine Vielfaltsperspektive einnimmt, wenn man dann wieder andere ausschließt, die eben genau diese Meinung nicht haben. Und zwar kategorisch ausschließt. Aber es gibt sicherlich so Grenzen, wo man sagen kann, da ist das dann überschritten und an der Stelle wird es dann halt schwierig, noch einen gemeinsamen Dialog zu finden. Also ich glaube, dass das eine Angst ist und dann ist auf Social Media natürlich vielleicht auch so die Angst, dass da irgendwie ein Shitstorm entsteht und man verstrickt wird in Aussagen, die man so vielleicht gar nicht getroffen hätte, wo man vielleicht auch selber sagt, naja, in erster Linie bin ich hier für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zuständig und nicht für die politische Situation in unserem Land. Sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, die gesamtpolitische Situation entsteht eben aus der Menge aller einzelnen Menschen in einer Gesellschaft. Und je klarer wir uns dazu bekennen, eher aufeinander zuzugehen, eher miteinander zu interagieren und eher zu verstehen, warum es vielleicht unterschiedliche Sichtweisen gibt, desto besser, meiner Meinung nach. Ich finde, wir haben halt, ich habe das ja eben schon mal angedeutet, ich kann es noch mal klar sagen, gerade in Deutschland, gerade in diesen Zeiten, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, dann kann man wirklich Sorgen bekommen, weil vor 100 Jahren die Situation nicht ganz unähnlich war. Eine zerstrittene Regierung, ein Parteiensystem, was sich immer mehr zersplittert, immer mehr das Problem, wie stellt man wirklich Mehrheiten her. Mein Blick darauf ist dann immer vielleicht vereinfacht, aber das denke ich halt wirklich. Das Wichtigste ist erstmal, dass man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so aufbaut, dass an der Stelle diese Keimzelle für so Unzufriedenheit oder die Schuld auf andere abschieben erst gar nicht entstehen kann. Und deswegen bin ich dafür halt sehr stark an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten, Deutschland insgesamt wieder in eine bessere Position zu bringen. Und ich glaube, dass dann viel von dem Rassismus auch wieder verschwindet. Schlimm genug, ja, dass sich das dann so äußert. Aber ich glaube, dass die Zusammenhänge teilweise wirklich so sind.
Jetzt hast du auch einen wichtigen Stichpunkt genannt, und zwar das Miteinander. Das heißt also, all das ist ja auch letzten Endes möglich, wenn wir wirklich ein Miteinander anstreben und nicht dieses, ne, ihr seid schuld, nein, du bist schuld, nein, das ist schuld, sondern wirklich versuchen, gemeinsam zu schauen, hey, wo sind die Probleme und wie können wir die lösen. Wenn wir das jetzt auf das Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Unternehmen uns mal anschauen. Ich bin sehr stark in der Diversity-Bubble unterwegs und gibt sehr oft diese Begrifflichkeiten, die ich selber nicht nutze. In keiner meiner Trainings oder Keynotes benutze ich diesen Begriff der weiße Cis-Man oder der alte weiße Mann, weil das ist genauso ein, so würde ich mich genauso an Biases und Rassismus und Diskriminierungen bedienen. Deshalb vermeide ich das. Aber leider sind es Begrifflichkeiten, die sehr oft fallen. Dass nämlich der weiße Cis-Mann, der privilegiert ist, hat alles und der sorgt nicht dafür, dass eine Chancengerechtigkeit da ist. Sie sitzen ja da ganz oben. Natürlich, also generell, wenn man sich die Strukturen von Unternehmen anschaut, also rein zahlenbasiert, dann stimmt das auch natürlich, dass in den oberen Etagen, dass wir dann eher weiße, männlich gelesene Personen sehen. Aber grundsätzlich ist ja dieses mit dem Finger zeigen, hey, ihr weißen Männer seid an allem schuld. Dann gibt es einige Parteien, die dann sagen, ja, aber ihr müsst euch doch richtig integrieren, dann haben wir doch keine Probleme. Also es ist halt vielmehr ein Gegeneinander, genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Das heißt, man spricht dagegeneinander, als mal wirklich zusammen an einem Tisch zu sitzen und sagen, hey, lass doch einfach mal reden, wo die Probleme sind. Wie kann man das schaffen? Wie können wir das ein Miteinander schaffen, dass genau diese zwei Parteien, die sich ja scheinbar sehr stark immer mehr voneinander trennen, gemeinsam Brücken bauen können und Dialoge schaffen können?
Ich glaube, das geht durch Kommunikation und durch sozusagen das Bestreben auf beiden Seiten, erstmal respektvoll und wertschätzend miteinander umzugehen. Und Schuldzuweisungen helfen halt nicht. Das führt halt nicht weiter. Das führt ja automatisch natürlich erstmal zur Ablehnung auf der anderen Seite. So schwer das fällt, glaube ich, muss man versuchen, erstmal zu ergründen, warum eigentlich jemand diese oder jene Position inne hat und dann durch Kommunikation halt sich versuchen anzunähern oder aber auch zu sagen, da haben wir unterschiedliche Positionen, aber das ist vielleicht auch okay so. Das gehört vielleicht zu einer pluralistischen Leben auch dazu, zu akzeptieren, dass nicht alle gleich über alles denken. Ja, das ist ja auch vielleicht ein Wert an sich, dass Menschen frei ihre Meinung äußern können. Nur wenn das halt in eine Richtung geht, wo keine Dialogfähigkeit mehr möglich ist, dann wird's halt echt ganz schwierig. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Jetzt bin ich ja einer dieser privilegierten, weißen, inzwischen auch älteren Männer. Nur das selbst zu erkennen, dass man privilegiert ist, das ist an sich ja schon erstmal eine Aufgabe, weil man selbst sieht ja gar nicht, dass man privilegiert ist. Ich musste das lernen oder habe das gelernt durch ein Gespräch, was ich mit dem von mir sehr geschätzten Steward Bruce Cameron hatte. Der setzt sich sehr intensiv für das Thema LGBTQ+ und so weiter ein. Also nicht jetzt Rassismus oder so, aber eben auch so ein Thema. Und ich habe ihm damals gesagt, du, ganz ehrlich, das ist schon ein paar Jahre her. Warum ist das für dich so wichtig, nach außen zu tragen, wie deine sexuelle Ausrichtung ist? Und warum bist du da auf so einem positiv gemeint jetzt Feldzug unterwegs? Ist doch okay, mir ist völlig egal, wie du unterwegs bist. Und dann sagte er, das ist ja eben genau das Problem. Das kann dir ja auch völlig egal sein, weil du ja nie mit diesen Diskriminierungen, diesen Ressentiments zu tun hattest. Du bist halt hetero, damit war es immer einfach für dich. Und dann ist es auch einfach zu sagen, von mir aus kann ja jeder sein, wie er will, weil du halt glückliche Fügung auf der Seite des Gartenzauns sitzt, wo eben keine Probleme dadurch entstehen. Und in diesem Gespräch, das ist dann viel, viel länger gewesen, ist mir erstmal klar geworden, dass man den eigenen Blindspot beleuchten muss. Und ich glaube, das gilt für alle Formen von, wo man immer da, wo man denkt, verstehe ich jetzt nicht oder habe ich keinen Respekt für oder so ein Quatsch oder warum ist das so übertrieben, da lohnt sich's durchaus hinzugucken. Und zweite Anekdote, ich habe 4 Kinder, meine älteste Tochter ist 24 und die ist sehr stark auf dieser Seite unterwegs, wo es um ja, Diversity geht und Gleichberechtigung und so weiter. Und die studiert in Mainz und wir hatten an dem Tag zwischen Vater und Tochter die ganze Zeit der Dialog war immer so mit leichten Spitzen versehen. Von ihrer Seite, Boomer, Papa, du kapierst überhaupt nicht, wie die Welt funktioniert. Und ich habe sie immer so ein bisschen provoziert rund um das Thema Gendern und so weiter. Jetzt sei vorweg gesagt, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone im Gendern, sondern das war eher, ich wollte wissen, warum sie sich so stark da positioniert. Sie sagte dann was sehr Gutes und auf den Punkt wollte ich eigentlich hinaus. Sie sagte dann, ja, aber vielleicht muss man die Dinge erstmal sehr klar beim Namen benennen und sehr ernst nehmen und sehr stark zurückweisen, um irgendwann auf ein normales Level zu kommen, wo man dann akzeptiert. Und das ist halt auch was, glaube ich, wo ein Korn Wahrheit drin steckt. Wenn man Dinge verändern will, dann geht's wahrscheinlich nur, indem man eine Zeit lang doch recht radikal damit umgeht. Auch das war so ein Blindspot, den ich hatte und da war ich ihr sehr dankbar für. Das war ganz cool. Und seitdem ist es übrigens auch viel leichter zwischen uns beiden. Das sind so Dinge, diese Dialogfähigkeit, glaube ich, die ist zentral.
Ja, absolut. Und auch das, was du gesagt hast, mit, dass man die Dinge erstmal ja vielleicht sehen muss und benennen muss, es erinnert mich immer an diesen Satz, was ich ganz oft zu hören bekomme, sei es in Trainings oder generell Fragen, was du ja auch gesagt hast, ja, aber mir ist es ja egal, also für mich sind doch alle gleich und soll doch jeder machen, was er möchte. Und da ist ja auch genau das, was sie gesagt hat, weil letzten Endes spielt es ja gar keine Rolle, ob es mir egal ist erstmal, weil unabhängig davon, ob es mir egal ist, ob ich die Farben sehe oder nicht, sie existieren. Unabhängig davon, ob ich in meinen 4 Wänden keinen Rassismus erlebe und auch keinen Rassismus anwende bewusst, sie existieren trotzdem da draußen. Das heißt also, wenn wir dann immer sagen, ja, aber ist doch egal und ist doch so nicht gemeint, dann schrauben wir auch so ein Stück weit runter, was die Menschen tagtäglich erfahren und was sie uns auch tagtäglich berichten. Das heißt also, das dürften wir keine Person, die sagt, ich habe auf der Arbeit Diskriminierung erlebt, weil ich jetzt um 14 Uhr meine Tochter abholen wollte. Ne? Diskriminierung, weil ich bin ja Frau, ich bin Mutter, so, ich bin nicht fähig. So, ich habe Rassismus erlebt, weil ich eine Hijab trage und mich beworben habe. So, das heißt ja, all diese Erfahrungen sind ja irgendwelche Illusionen und sie existieren eigentlich gar nicht, wenn wir sagen würden, ja, es sind doch alle gleich. Daher ist es schon wichtig, wie deine Tochter so schön gesagt hat, man muss die Dinge erstmal sehen, diese schmerzhaften Dinge erstmal wahrnehmen, um dann bewusst und aktiv was dagegen zu machen. Und wenn ich mich nicht irre, hattest du auch, weiß nicht, ob ich es schmerzhaften Erkenntnis nennen kann, aber du hattest während unseres Podcasts damals erzählt, dass du jegliche Art von Rassismus-Gedanken abgewiesen hast von dir. Ne? Also ich bin doch kein Rassist und ich würde ja niemals rassistisch denken. Und dann hast du diesen Implicit Association Test von Harvard gemacht und dann erkannt, oh je, da sind ja doch einige Biases. Was macht so ein Erkenntnis mit einem?
Naja, die erschreckt einen im ersten Moment. Wenn man dann allerdings so ein paar Erlebnisse hatte, zwei davon habe ich ja gerade geschildert, ne? Dieser Test war vielleicht was Drittes. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass in der Zukunft noch Erkenntnisse dazukommen. Ich würde heute eher sagen, das ist ja interessant. Das ist ja interessant, über sich herauszufinden, dass es vielleicht so einfach schwarz-weiß, wie man das bisher von sich gedacht hat, ich stehe auf der richtigen Seite, immer gar nicht ist. Ne? Und immer da, wo Blindspots sind, die einem ja unbewusst sind, das kann man ja nur lernen, wenn man durch irgendein Erlebnis, durch einen Dialog, durch einen solchen Test, durch die Gespräche, wie ich sie eben skizziert habe, drauf gestoßen wird. Das heißt, eigentlich ist das große Learning, offen zu sein, auch offen im Hinblick auf die eigenen Unzulänglichkeiten. So, und ich glaube, wenn man das so mitnimmt, ja, und sagt, ich versuche so respektvoll und so wertschätzend zu sein, wie es nur geht, und ja, es mag Situationen geben, wo mir das nicht gelingt, wenn ich es mitkriege und darauf aufmerksam gemacht werde, dann, ich sag mal, konstruktiv damit umzugehen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn das alle Menschen täten, dann wäre die Welt wirklich, glaube ich, ein anderer Ort.
An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Shoutout an unseren Partner Instafo. Als Recruiting-Plattform speziell für den Tech-Marketing- und Sales-Bereich beschäftigen sie sich damit, den besten Match zwischen Talenten und Unternehmen zu finden. So lösen sie das Problem, glückliche und treue, aber auch qualifizierte Mitarbeiter zu finden, bereits für über 1800 Unternehmen wie RTL, HelloFresh oder MyPoster. Daher war es für sie zum Glück gar keine Frage, Love HR Hate Racism bei unserem Message und diesem Podcast zu supporten. Also, falls ihr Talente aus dem Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich sucht, schaut doch gern mal auf ihrer Website vorbei, instafo.com.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die überwiegend unsere ZuhörerInnen HRlerInnen sind und sie eigentlich dieses Grundbewusstsein entwickelt haben, eben durch diese schmerzhaften Erkenntnisse, durch Recherchen, wollen da jetzt im Unternehmen was verändern, stößen aber auf Personen im Management-Ebene, die das noch nicht so sehen. Die sagen, ja, aber bei uns im Unternehmen läuft doch alles gut und wir haben doch eigentlich keine Beschwerden und eigentlich haben wir mit dem Recruiting auch kein Problem. Wir bekommen doch auch voll gute Leute und da kann ich doch nichts dafür, dass die Tech-Leads eben keine Frauen sind oder dass ich keine Menschen mit Behinderung bewerben. So, ne, dass man sagt, aber es ist doch alles in Ordnung. Wie kann man als HRler oder HRlerin da vorgehen? Wie hast du irgendwelche Tipps, Geheimtricks und Wege, wie man als HRlerin trotzdem versucht oder es schafft, dann Switch oder ein Mindset-Switch zu schaffen beim Management oder bei den Personen, die Entscheidungen treffen, um das Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging in die HR-Strategie zu integrieren?
Also, das ist jetzt so ein Vorschlag, der sehr, sehr grundlegend ist und vielleicht zu wenig spitz nur auf dieses Thema, auf deine Frage gemünzt ist. Aber ganz generell empfiehlt sich es ja eigentlich immer, wenn man im Management irgendwie Gedanken anregen möchte, das vielleicht auch mit Zahlen, Daten, Fakten irgendwie zu untermauern. Ne? Also es hilft vielleicht, eine Befragung zu machen. Es hilft vielleicht, jemanden wie dich oder wie andere Trainer rund um das Thema einzuladen und mal überhaupt herauszufinden, was sind denn die Argumente? Weil die Argumente, die ich bislang hier gebracht habe, das ist ja der, ich sag mal, gesunde Menschenverstand. Das ist dann, wenn man vielleicht ohnehin so ein bisschen offener ist, dahin zu schauen, dann ist auch nicht schwierig, glaube ich, jemanden davon zu überzeugen, dass man da stärker hinguckt. Bei denen, die eher skeptisch sind, das gilt aber für alle anderen Themen auch, ja, wenn ich mehr Budget will oder irgendeine Initiative machen will, ich muss halt begründen, warum. Und ich muss es im Idealfall dann, so komisch sich das in diesem Kontext anhört, auch betriebswirtschaftlich begründen. Und ich glaube, solche Begründungen kann man sehr gut finden. Ja, wir sind im Fachkräftemangel, im Arbeitskraftmangel, jetzt haben wir gerade natürlich eine schwierigere Wirtschaftssituation als vor 2 Jahren. Das wird sich aber auch wieder in eine andere Richtung ändern. Das heißt also, aus einer Recruiting-Denke heraus, die Idee, das, was vor uns liegt, ja, die Horden von Babyboomern, die in Rente gehen, mal eben durch nachfolgende Generationen zu ersetzen, das ist eine totale Illusion. Das heißt, selbst wenn wir gar nicht aus dieser moralischen Zeigefinger-Ecke kommen, sondern rein aus Zahlen, Daten, Fakten, ökonomische Realität, selbst dann macht das Ganze ja total Sinn. So, das ist jetzt vielleicht erstmal komisch zu sagen, lass mal die Moral beiseite, kurz, aber die Frage zielt ja darauf ab, wie willst du jemanden überzeugen, der das gar nicht sieht? Dann würde ich über die harten Zahlen, Daten, Fakten gehen und sagen, by the way, da gibt's durchaus Zielgruppen, die wir gar nicht adressieren, die uns aber auch helfen können und wird dann entsprechende Stories erzählen und vor allen Dingen aber auch zahlentechnisch belegen, dass das Sinn macht, das zu tun. Da gibt es ja übrigens auch verschiedene Websites und verschiedene Trainer. Ne? Man kann danach googeln. Du bist eine Adresse, habe ich gerade schon gesagt, aber Charta der Vielfalt, schaut euch deren Webseite an, geht da drauf. Da gibt es Argumente ohne Ende, die man nutzen kann für ein Plädoyer für Vielfalt.
Ja, total. Ich glaube, das ist halt etwas, was vielen halt auch gar nicht bewusst ist. Man fühlt sich dann irgendwie als HR-Verantwortlicher alleine in so einem Schlachtfeld gefühlt. Ne? Aber es ist halt auch, wie du gesagt hast, wichtig zu schauen, wo gibt es Ressourcen? Und Gott sei Dank ist es inzwischen so, dass wir schon sehr viele Ressourcen haben, sehr viele Informationen zur Verfügung stehen, sehr viele Netzwerke haben. Das heißt also, eigentlich ist man als HRler oder HRlerin nie alleine mit der Thematik. Also auch hier ein Appell, falls ihr gerade in so einer Situation seid und nicht weiter wisst, dann könnt ihr euch an uns, an die Initiative wenden und entweder wir helfen euch oder wir weisen euch zu einer anderen Person oder Organisation, die da helfen kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht überfordert, weil das ist ein Thema, das überfordert. Es ist unfassbar viel Veränderung mit verbunden. Es sind sehr viele Emotionen mit verbunden und es ist nichts, was man einfach mal so hinbekommt. Daher ist es, glaube ich, wichtig, da realistisch zu sein. Und wenn man das alleine nicht hinbekommt, dann ist das fein und es ist total normal, sich in dem Bereich Hilfe zu holen. Jetzt hast du das Thema Fachkräftemangel erwähnt und grundsätzlich finde ich auf jeden Fall, ja, wenn es um das Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging geht, dann ist einer der wichtigsten Punkte natürlich Recruiting. Vor allem, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das sehr monoton aufgestellt ist, dann muss ich ja meine Recruiting-Strategie anpassen, damit ich eben Menschen aus den unterschiedlichen Vielfaltsdimensionen im Unternehmen habe. Für viele hört das dann auf. Also das heißt also, ab dem Zeitpunkt, man hat sich vielleicht so ein paar OKRs zusammengeschrieben, ein paar Zahlen hier, wir brauchen so und so viele Anzahl an Frauen im Tech-Bereich. Wenn wir noch ein paar Mitarbeitende mit Behinderungen in dem Bereich finden, dann haben wir unsere OKRs-Check. Und dann ist Diversity erfolgreich umgesetzt worden. Das ist leider so ein bisschen der Grundgedanke, den viele haben. Aber beim Recruiting hört es ja nicht auf. Und eine Sache vielleicht noch dazu, was wir ganz oft vergessen, ist natürlich, wenn es um Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging ist, fokussieren wir uns auf die Menschen, marginalisierte Personen, weil wir wollen die in unser Unternehmen reinholen. Wir wollen sie in unsere Unternehmenskultur inkludieren. Was viele aber vergessen, ist das bestehende Team, dass das bis dato gar nicht so kannte. Das heißt also auf einmal, stell mal vor, ich arbeite jetzt in einem Unternehmen seit 10 Jahren und plötzlich kommt da so eine Pressemitteilung oder eine Versammlung und es werden so 4 englische Begriffe rausgehauen, Diversity, Equity, Inclusion und Belonging. Und eigentlich weiß ich doch gar nicht, was ich damit anfangen soll und jetzt ändert sich alles bei uns. Ne? Also dass man so ein bisschen die Leute, die schon im Unternehmen sind und gar keine Berührungspunkte mit der Thematik hatte, leider so ein bisschen alleine lässt. Wie kann man da am besten die Mitte finden, dass man diese Personen abholt und gleichzeitig aber auch natürlich den Fokus darauf legt, eine inklusive Unternehmenskultur zu gestalten?
Na, in Teilen würde ich das so beantworten wie die Frage davor, ne? In den Dialog gehen und klar, Recruitment ist das eine, wie ich Leute reinhole, auch welche Leute ich vielleicht reinhole. Aber der Dialog im Unternehmen, vielleicht auch auf Basis, was sind überhaupt unsere Werte? Ne? Also diese Werte, die in vielen Unternehmen so an den Wänden hängen, aber gar nicht befolgt werden, das ist halt dann immer traurig. Aber was natürlich sehr stark sein kann, und ich habe ja meinen beruflichen Ursprung im Employer Branding, also eine ernsthafte Wertediskussion, wirklich ernsthaft darüber zu diskutieren, warum verhalten wir uns eigentlich wie? Und was heißt das sozusagen für die verschiedenen Aspekte? Wie gehen wir miteinander um? Wie verfolgen wir unsere Arbeit? Wie tauschen wir uns miteinander aus? Mal zu manifestieren, das halte ich für total sinnvoll. Und dann, wer darüber nachdenkt, jetzt gar nicht mit Fokus auf Recruiting, sondern sagt, zur Hölle, wie kann ich denn überhaupt anfangen? Da kann ich euch ein Buch empfehlen. Das ist, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber das ist, also jeder, der Englisch kann, der kann das gut verstehen. Diversity, Equity and Inclusion, How to Succeed at an Impossible Job von Sarah Cordivano. Die Sarah, die macht genau dieses Thema bei Zalando oder hat es zumindest 2022, als das Buch rauskam, gemacht. Und dieses Buch richtet sich genau an PersonalerInnen, die da sitzen und sagen, ja, wie zur Hölle fange ich denn eigentlich an? Wie überzeuge ich eigentlich die Geschäftsleitung? Was sind eigentlich die wesentlichen Argumente? Wie baue ich eine Community innerhalb des Unternehmens eigentlich auf zu dem Thema? Also das wäre von mir auch nochmal ein Tipp. Könnt ihr finden, ich würde Anni Schee auch einfach für die Shownotes den Titel nochmal schicken und die Autorin. Das ist sicherlich nicht das einzige Buch dazu, aber ich habe mit ihr damals einen Podcast aufgenommen und ich fand das so überzeugend, weil sie so viele War-Stories aus ihrem eigenen Erleben am Start hatte. Sagte, das war so schwierig, das alles aufzubauen, das habe ich einfach mal aufgeschrieben. Ich glaube, das kann sehr gut helfen.
Ja, mega Tipp. Ich finde das Buch auch klasse und lese ich mir auch gerne immer wieder durch und werde ich auf jeden Fall in den Shownotes reinnehmen und auch gerne die Folge von euch beiden. Davon wusste ich nicht. Das muss ich mir auf jeden Fall anhören, weil genau das ist es halt, ne? Dass man, sage ich mal, wenn man sich so Best Practices anschaut, dann sieht man vielleicht Unternehmen, dann hast du da so eine tolle Karriereseite und es schaut, das würde alles super toll laufen und wir sind total inklusiv und unser Team performt jetzt 35% mehr als vorher. Man sieht halt immer nur diese Success-Stories, weil die verkaufen sich halt auch besser. Aber wie viel Frust und Schmerz eigentlich dahinter war oder davor war, bis man eigentlich zu diesen Success-Stories gekommen ist, das sind halt leider Themen, die sehr oft wegfallen, worüber oft nicht gesprochen wird. Und da jemand zu haben, der sagt, it's actually an impossible job, so, aber lass mal gucken, wie wir das trotzdem schaffen, ist einfach eine ganz andere Narrative. Ja, vielen Dank, Jero, für deine Tipps. Wir haben eigentlich zwei Kategorien hier für unsere Podcasts, was wir gerne unsere GästInnen fragen. Eine der Kategorien ist, was wäre denn dein ultimativer Praxistipp für eine HR-Person, die sich sehr gerne für dieses Thema einsetzen möchte, aber überfordert ist? Was gibst du dieser Person als Person, jetzt nicht als HR-Verantwortliche, sondern als Individuum, um mit diesem Druck oder mit diesen Situationen umgehen zu können?
Hol dir Hilfe. Friss das nicht in dich hinein und versuch den Frust irgendwie auszuhalten, sondern hol dir Hilfe entweder im Unternehmen. Manchmal gibt es ja im Betriebsrat vielleicht eine Person, die für diese Belange da ist. Manchmal gibt es das auch außerhalb, ne? Also du kannst sicherlich hier bei der Initiative, die gerade den Podcast mit mir macht, anrufen und sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Da gibt es sicherlich weiterführende Materialien. Ein paar Buchtipps habe ich schon benannt. Charta der Vielfalt gibt's. Also wer anfängt zu googeln rund um dieses Thema, der wird ganz, ganz viel Gleichgesinnte finden. Menschen, die vielleicht durch dieses Tal der Tränen schon gegangen sind oder gerade selber gehen. Und ja, was ich auch noch empfehlen kann, es geht auf Veranstaltungen. Also ich mache ja zum Beispiel einmal im Jahr selber eine, das Emrise Festival, wo Diversity auch immer eine Rolle spielt, als eins von mehreren Schwerpunktthemen. Da lernst du sofort natürlich auf solchen Konferenzen andere Menschen kennen, die das schon gemacht haben oder auch Menschen, die gerade dran sind. Und da kannst du dich also zweiseitig verbünden mit denen, die dir mit ihren Erfahrungen helfen und mit denen, du auch mal dein eigenes Leid beklagen kannst und sagen kannst, Mann, das ist alles echt nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dazu sei gesagt, wir sind ja hier auch gerade in einer Bubble unterwegs. Und wenn man aus der Bubble rausgeht und sich irgendwie größere Herausforderungen nimmt, die sind ja nie einfach. Es ist ja immer komplex, es ist ja immer schwierig. Und am Ende ist es so, wenn du nicht diese Anstrengungen durchlebst, auch durchleidest, dieses Tal der Tränen, dann ist hinterher auch kein Erfolg, keine Veränderung zum Besseren da. Also insofern glaube ich, das ist okay, mal eine Zeit lang da auch frustriert zu sein oder vielleicht auch doofe Sachen zu erleben, wenn man an dem Thema dranbleibt, wenn man sich die richtige Hilfe sucht, wenn man ein Netzwerk aufbaut, fühlt sich das dann, glaube ich, relativ schnell auch anders an. Und letzter Tipp dann noch, du wirst wahrscheinlich nicht innerhalb von einem halben Jahr die komplette Welt verändern. Die Welt ist komplex und auch wenn man sich manchmal wünscht, dass mit dem Fingerschnipp alles anders wäre, gerade diese Prozesse, die sind super langwierig und es gibt leider auch riesengroße Rückschläge. Ne? Also wenn man sich gerade die Weltpolitik anschaut, dann kann man wirklich frustriert sein, weil ich das Gefühl hatte, dass wir insgesamt schon mal weiter waren. Aber auch das ist natürlich ein Blick aus Deutschland heraus. Also das ist immer eine Frage der Perspektive. Und ich glaube halt, auch das ist nochmal ganz wichtig zu sehen, dass man da nicht verzagt, sondern einfach weitermacht.
Ja, mega. Beim letzten Punkt habe ich sehr, sehr stark genickt. Falls, wenn unser Podcast mit Video wäre, dann hätte ich das gesehen, weil, wie du gesagt hast, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon und feiert die kleinen Erfolge. Ja. Immer kleine Ziele sich setzen und diese dann auch feiern. Denn jede kleine Veränderung im Unternehmen, es scheint vielleicht im Gesamtkontext klein zu sein, aber für die betroffenen Personen, für die marginalisierten Personen ist das ein Riesenschritt und eine Wertschätzung. Von daher immer weitermachen. Ja, vielen Dank, Gero, für deine Insights, für deine Erfahrungen. Es hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Kann ich nur zurückgeben. Danke für die Einladung. Ich fand es auch gut.
Sehr schön. Dann heißt es, bis zum nächsten Mal.
Alles klar, Andi Schee. Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Das war wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andische, Ibrahim Nejat und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Webseite und in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unsere Producerin der Herzen, Carolina Hinrichsen und Rethinking Places. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps. Ciao.